Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nonstop Nuts. Heute zum Thema Kohle und Kloster. Kohle, ich meine, ist eins der wichtigsten Themen eines Startups, würde ich mal sagen. Liquidität und so weiter und so fort. Heißt, wir werden heute einfach mal ein bisschen über Finanzierungsmöglichkeiten sprechen. Welche Möglichkeiten gibt's? Wie haben es wir sozusagen gemacht? Wo stehen wir da auch aktuell? Und zum Schluss wird die Amelie noch was zum Kloster erzählen, aber da halten wir den Spannungsbogen, glaube ich, noch kürzer.
Genau, aber erstmal herzlich willkommen zurück aus unserer Sommerpause. Es haben uns so viele Leute angeschrieben und gesagt, was ist denn da los? Wie geht es denn da jetzt wieder weiter? Und schön, dass ihr uns vermisst habt. Wir haben euch auch vermisst und freuen uns, dass wir jetzt voller Energie wieder durchstarten mit Nonstop Nuts. Und ja, vielleicht fängt der Timo mal an, tatsächlich, mit dem Thema Kohle, was nicht nur die Startups betrifft, sondern eigentlich jeden von uns, jeden Unternehmer, jedes Individuum, jede Familie, jedes Kind, was Taschengeld bekommt, einfach uns alle. Omnipräsent.
Schöne Einleitung. Ich meine, klar, zum Schluss, wenn du gründest, du hast von Anfang an Ausgaben, also brauchst du natürlich irgendwie schon mal Kohle auf der Seite. Klar, wenn es natürlich, sagen wir mal, von Ausgaben nicht so viel ist am Anfang, dann kann man das erst einmal übers Privatvermögen stemmen, wer ein Privatvermögen hat. Ja, ansonsten, sagen wir mal so, der klassische erste Schritt, und das war das, was wir eigentlich gemacht sind, wir sind mit dem Businessplan eigentlich zur Bank gesprungen und haben uns um ein Gründerdarlehen beworben. Ich glaube, auch hier haben sich wahrscheinlich die Zeiten geändert. Also von dem her, gibt uns da gerne mal Rückmeldung, wie es da aktuell eigentlich mit Gründerdarlehen ausschaut. Aber wir haben es damals eigentlich so gemacht, dass wir zu einer Bank gesprungen sind, wo wir gesagt haben, komm, da testen wir mal den Businessplan an, schauen, ob das funktioniert und gehen dann zu der Bank, wo wir eigentlich wirklich pitchen wollen. Jetzt fanden die das natürlich bei der ersten Bank, wo wir es testen wollten, schon so gut, das Modell, dass sie uns eigentlich Kohle gegeben haben. Und das war eigentlich, sagen wir mal, zum Schluss eigentlich das Startkapital, mit dem wir die ersten Prototypen gebaut haben, mit dem wir auf die ersten Messen gegangen sind. Bisschen Messeausstattung ist da drinnen gesteckt. Am Anfang hast du natürlich, wenn es geht, wenn du es selber machen kannst, noch keine Gehälter, natürlich auch keine Mitarbeiter drinnen. Das haben wir am Anfang nur zu zweit gemacht.
Keine Mieten.
Idealerweise.
Fixkosten, klar, so gering wie möglich. Eigentlich nur Materialkosten.
Genau. Früher oder später kommt natürlich die Entscheidung, gehst du jetzt in ein Office, was ökonomischer ist, oder gehst du in ein Coworking Space, was wir zwischenzeitlich dann auch mal gemacht haben, flexibel.
Was großartig ist, weil wir haben heute noch. Ja, aber wir haben heute noch Kontakte, genau, also wirklich businessrelevante Kontakte
aus Bernhard, den Zeiten. Grüß dich.
Und das ist schon cool, ja, und Menschen brauchen Menschen und auch Gründer brauchen Gründer und durch den Austausch entsteht ja auch einiges. Aber wir sind ja damals als OHG gestartet, das heißt, wir waren keine GmbH, das ist von der Besicherung so, dass wir als Gründer zu 100% unser Leben lang voll privat für diese Firma haften werden, was, glaube ich, auch eine ganz gute Motivation ist, dass man, ja, die Firma gut, solide und bescheiden führt, ja, ohne mehr Geld auszugeben, als man eigentlich hat. Das ist aber auch nicht so einfach und irgendwann kommt man an den Punkt, ich habe das im Studium immer schon gehört und hab das aber nicht so ganz verstanden, was die Professoren damit meinten, Wachstum erfordert Kapital. Weil irgendwann braucht man immer mehr Kapital, weil man immer höher, schneller, weiter, man muss mehr bauen, man muss mehr beschaffen, die Rechnungen werden höher, die man begleichen muss. Und es geht sich nicht mehr so aus wie am Anfang, wo man als Startup quasi ja gestartet ist. Es gibt natürlich die Möglichkeit von Lieferantenkrediten. Das heißt, man kann Zahlungsziele vereinbaren, dass man später zahlt, vielleicht bei seinen eigenen Kunden Vorauskasse hat, also das Geld schon wieder im Cashflow hat, bevor man die eigenen Rechnungen bei seinen Debitoren bezahlen muss. Und da gibt es schon so einige Mittelchen und Wege, wie man in die Wachstumsphase kommt. Nichtsdestotrotz haben wir uns irgendwann früher oder später auch mit dem Thema Investoren beschäftigt und Business Angels, obwohl wir davon überhaupt keinen Plan hatten. Also ich glaube, würden wir heutzutage nochmal gründen, würden wir vieles, vieles anders machen. Und
die Frage ist halt, was? Ich würde zum Beispiel früher Geld reinholen.
Ja, natürlich.
Ich würde früher Geld reinholen, genau. Ich würde mehr Excel. Geld reinholen.
Ja. Was Ruhe reinbringt, absolut.
Was ich auch, wir beraten ja also mittlerweile eigentlich auch relativ viele Gründer und haben da ein paar spannende Companies und Startups, die wir mittlerweile betreuen. Was ich da auch oft sage, weil das machen auch viele falsch, du musst dein eigenes Gehalt mit reinrechnen. Du brauchst dich nicht verausgaben, ja. Man braucht sich natürlich keine utopisch hohen Gehälter auszahlen, aber das, was du natürlich, sagen wir mal, zum Lebensunterhalt brauchst und dass du natürlich auch irgendwie, sagen wir mal, auch mal in Urlaub fahren kannst und so weiter und so fort, das muss auch irgendwie mit reingerechnet werden, weil viele zehren da dran, ja, holen sich am Anfang keine Gehälter raus und irgendwann geht dann selber die Kohle aus. Also sprich, das muss auch mit eingeplant sein.
Natürlich, so, aber wir sind dann zum Thema Business Angels relativ einfach da drüber gestolpert, im wahrsten Sinne des Wortes. Bei uns war es der Kindergarten, die Kindergarten-Connection, wo unsere große Tochter quasi war, bin ich mit ihr auf dem Arm über ein anderes Kind mit dem Bobbycar drüber gestolpert, was irgendwie so von der Seite reingeschossen kam. Ich glaube, das Kind ist heute noch traumatisiert. To make a long story short, der Papa ist in der Zwischenzeit ja unser allererster Business Angel gewesen. Und es gibt ja keine Zufälle bekanntlich im Leben. Und über ihn sind wir dann auch noch an andere Business Angels gekommen, sind dann auch in München hier bei uns beim Munich Angels Dinner gelandet. Also weil das ganze Ökosystem, sage ich mal, das sind alles ehemalige Gründer, das sind alles Unternehmer, die was zurückgeben wollen. Ja, so wie ich immer sage, hey, wenn ich groß bin, möchte ich auch mal Business Angel werden, weil ich finde das eine total schöne Geschichte, dass das einfach immer im Flow bleibt und man gibt wieder was zurück, ja, was man selber bekommen hat von damals, nicht nur Geld, sondern auch, oder Kohle, sondern auch Know-how, Netzwerk, Wissen und Smart Money sozusagen. Mhm. Und das ist das, was uns immer wichtig war. Wir haben Smart Money in der Firma. Wir haben jetzt nicht totes Kapital, wo wir ja nicht wissen, wo es herkommt oder aus irgendwelchen schwindligen Kanälen, sondern wir haben Leute, wir haben Menschen, mit denen wir uns auch verstehen müssen, ja, die Geld in die Company bringen, mit denen man gemeinsam Strategien entwickelt, ein Wertekonstrukt, eine gewisse Kultur aufbaut und guckt, dass das auch in Einklang ist. Und dass man ja die Company zum Skalieren bringt. Und die haben wir seit 2018, deswegen sitzen wir seit 2018 auch in diesem schicken Büro hier, wo wir euch alle herzlich dazu einladen, wenn ihr mal in der Nähe seid, uns auch live zu besuchen in unserer Nussbude. Und neben Business Angels gibt es aber noch mehr, Timo.
Ja, was mir bloß nur kurz dazu einfällt, ich meine, nicht jeder fällt im Kindergarten über ein anderes Kind drüber und hat dann Business Angel gefunden.
Ja, das ist halt also unsere Geschichte.
Genau. Die Frage ist halt, ohne dass du das Netzwerk hast, wie kommst du an irgendwie die ersten Kontakte? Ja, klar, natürlich
sprechen,
kannst du
mit anderen Gründern, sprechen. Mit anderen Unternehmern, mit Mentoren, mit Professoren. Da gibt es viel mehr Möglichkeiten Networking. Als bei uns klar. damals. Bei uns heißt es ja Networking.
Ja, ich meine zum Schluss, klar, du kannst natürlich in bekannte, teilweise vielleicht irgendwie auch schon gewachsene Startups oder Startups, die auch in der Gründungsphase, in der Finanzierungsphase sind, da natürlich einen Kontakt suchen, die meisten werden dir weiterhelfen, ja, weil denen wurde auch geholfen, also wollen sie es auch weitergeben, das ist genau das, was die Amelie gesagt hat.
Ja, und man muss auch nicht immer gleich zur Höhle der Löwen springen, weil da gibt man ganz schön viel ab für, ja, sehr wenig. Ja,
gut, ganz am Anfang kannst du es eh nicht, dann musst du ja schon ein Produkt haben.
Genau, aber was Schönes, geht raus, ja, zeigt eure Produkte. Im Büro verkauft man nichts, im Büro findet man auch kein Geld. Man muss raus, man muss auf Messen gehen, man muss auf Events gehen, man muss sich connecten, die ganzen Gründerszene-Events, die es gibt in unserem Land, die ganzen Startup-Messen.
Was aber
jetzt fällt die Bits and Pretzels fällt jetzt gleich dann wieder an in 2 Wochen und wo wir auch sind. Und das ist wirklich so, auf einmal steht jemand vor einem und sagt, hey, braucht ihr Geld? Und das ist tatsächlich so und deswegen wollen wir euch auch motivieren, wenn ihr auf Geldsuche seid als Startup, raus in die Welt.
Das war eigentlich nur ein wichtiger Punkt, Bits and Pretzels. Ich meine, klar, bewerbt euch für diese ganzen Pitch-Contests, Awards und so weiter und so fort. Weil am Anfang, wie gesagt, geht es darum, ein Netzwerk aufzubauen, aber auch, sagen wir mal, eine Reichweite für seine Idee zu finden. Also sprich, es gibt irgendwie den Cashwalk hier in München, es gibt die Bits and Pretzels, es gibt diese ganzen kleineren Events. Also bewerbt euch da, schaut, dass ihr auf diese Pitch-Events kommt. Auch da sind natürlich die Business Angels, aber auch die Institutionellen, wo wir gleich ein bisschen drüber sprechen werden.
Ja, auf den ganzen Messen, so wie es der Timo schon sagt, sind nicht nur Business Angels, das ist natürlich ein Weg. Es gibt als nächste Stufe die Family Offices. Hat ja vielleicht von euch schon mal jemand gehört. Das sind im Prinzip Fonds, die in Familienbesitz sind, wo quasi altes Familiengeld verwaltet wird. wo dann aber mehrere Personen auch mit dran beteiligt sind. Das können sehr alte Familien sein, das kann aber auch was sein, jetzt von einem jungen Startup, was gerade einen Exit hingelegt hat, was ein eigenes Family Office eröffnet, um so seine eigene Investmentstrategie auf die Beine zu stellen für die Zukunft. Und was es auch noch gibt, ist nicht das eigene Geld von jemandem, sondern quasi Fremdkapital über klassische VCs, also Venture Capital, über Investmentbanker, die dort angestellt sind und die dann quasi fremdes Kapital, fremde Fonds verwalten. Die sammeln genauso Geld ein wie wir. Also wir lachen immer, wenn wir dann teilweise auf irgendwelchen Events sind. Die müssen genauso um Geld pitchen, wie wir als Gründer auch.
Für ihre Fonds, ja.
Für ihre Fonds. Und es ist wirklich so, dass wir am Ende des Tages eigentlich alle dasselbe machen. Und deswegen auch ein super Verhältnis zueinander haben. Und vor ein paar Jahren waren wir alle noch per Sie und es war ganz förmlich. Und umso schöner ist es, wie sich das auch im Lauf der Zeit einfach verändert, ja, weil man auf Augenhöhe ist, weil wir alle im selben Boot sitzen.
Begrifflichkeit, Eigenkapital, Fremdkapital, wenn wir es gerade hatten. Fremdkapital ist eigentlich ein klassisches Darlehen, was du von der Bank holst. Ja? Heißt, dafür gibst du jetzt keine Anteile deiner GmbH ab, sondern im Prinzip ist ein klassischer Darlehensvertrag.
Man zahlt Zinsen, man muss es zurückzahlen, also klassische Tilgung.
Genau. Es gibt, sagen wir mal, aber auch so eine Zwischenwelt, was sich Wandeldarlehen oder Convertible nennt. Heißt, es ist eigentlich ein klassisches Darlehen, was jemand ausgibt, der in dich investieren will. Aber das wird später gezeichnet. Ja, und du hast es eigentlich oft immer im Funding-Weg dann, entweder das Funding dauert länger und du brauchst früher Kohle, ja, oder du bist eigentlich dabei, in mehreren Paketen mehrere Leute reinzuholen und willst aber trotzdem eigentlich schon Gas geben. Heißt, du holst ein Wandeldarlehen rein.
Im Fachjargon ist es ein CLA, also ein Convertible Loan Agreement. Haben wir gelernt.
Und weil die früher reingehen, gibt man denen meistens eigentlich auch einen Discount. Das ist dann Verhandlungsmasse. Je nachdem, wo man steht, sind es dann wenige Prozent bis, wenn ihr schlecht dasteht und direkt Kohle braucht, bis zu 30% geht es dann hoch. Was aber, sagen wir mal, in bestimmten Situationen dann theoretisch auch nicht in Ordnung ist. Heißt, damit hat man eigentlich ein Darlehen herinnen, was aber dann eine Option zum Wandeln hat. Und wenn dann die Runde, sagen wir mal, mit einem Lead-Investor, der dann, sagen wir mal, den größten Teil der Kohle reinbringt, vorm Notar ansteht, dann wandelt man sozusagen die Darlehen auch in Anteile. Also das ist, sagen wir mal, die Zwischenwelt. Und das andere ist dann das klassische Eigenkapital, wo du halt dann im Prinzip Anteile rausgibst dafür, dass dir jemand Geld gibt, was im Prinzip dann auch beim Notar gezeichnet wird.
Genau. Schön, dass du Lead-Investor ansprichst. Bei uns ist es ja so, dass wir 2021 nochmal eine Runde gemacht haben. Und unser aktueller Lead-Investor, das ist auch kein Geheimnis, das ist Peakbridge, einer der größten und weltweit renommiertesten Food-Tech-Investoren mit Sitz in Israel. Und da sind unter anderem auch Gelder drin vom sogenannten EIT-Food-Fonds, der von der Europäischen Union gefördert ist. Also das ist quasi so ein Mischfonds, wo einfach dann auch staatliche Zulagen mit drin sind, wo wirklich in Sachen investiert wird wie uns, die einfach Impact generieren, die das Food-Ökosystem zum Positiven verändern, zur Nachhaltigkeit beitragen. Und darüber hinaus gibt es dann noch die klassische Corporate-Beteiligung. Also das ist dann eher, wenn jemand einen Exit hinlegt und verkauft, dann geht es meistens an eine große Firma, die strategisch vielleicht auch dazu passt. Das ist was, wo wir einfach unser Learning gemacht haben, auch aus viel Netzwerken mit anderen Startups. Das sollte man nicht zu früh machen. Ja, also man muss immer gucken, wie strategisch sind die anderen auf der anderen Seite, welche Interessen verfolgen die. Und für einen Exit ist es aber eigentlich immer das normale Prozedere und Szenario, das an großen Corporate
dann verkauft. Ich meine hier Exit, Nicht-Exit, das ist eigentlich auch mal die Frage. Klar, klassischerweise die institutionellen Investoren, die VCs und so weiter und so fort, Die meisten wollen natürlich ein schnelles Wachstum. Die wollen dann mit einem bestimmten Multiple in einer kurzen Zeit eigentlich dann die Company weiterverkaufen, weil damit verdienen die ja ihr Geld. Heißt, auch da müsst ihr natürlich eure Strategie eigentlich legen. Ja, wollt ihr in kurzer Zeit verkaufen? Wie schnell könnt ihr wachsen? Wie schnell könnt ihr zum Beispiel auch im Prinzip dann theoretisch auf ein bestimmtes Umsatzwachstum kommen, das ihr verkaufen könnt? Es geht aber auch teilweise dann darum, dass manche Companies sagen, nee, wir wollen eigentlich eine rentable Company werden, wir wollen uns diversifizieren, wir werden in Zukunft weitere Produkte rausbringen. Auch dafür gibt es im Prinzip die passenden VCs oder Family Offices und so weiter und so fort, die, sagen wir mal, zum Beispiel auch sowas unterstützen und sagen, hey, passt uns gerade ins Portfolio rein. Wir wollen im Prinzip, sagen wir mal, auch längere Zeit-Companies sozusagen betreuen und mitziehen, die vielleicht nicht direkt einen Exit machen, die vielleicht bloß einen Teilverkauf machen, ja. Und deswegen das, was die Amelia vorhin schon gesagt hat, ich meine, wenn man an einen Corporate verkauft, oft wollen die ja dann, sagen wir mal, was nicht selber entwickeln, sondern wollen das dann mit reinverkaufen, wollen genau. Das vielleicht über ihr Netzwerk weiterverkaufen, das dann vielleicht ein Teil verkauft, damit wird nicht die komplette Company verkauft, hilft dann wieder beiden Seiten, also auch sowas nutzt. Oder es ist zum Beispiel ein kompletter Verkauf, wo dann halt die Technologie, was du oft halt im Tech, in der Software hast, genau. Wo die Technologie dann in zum Beispiel deren System irgendwie integriert wird. Ja, genau.
Ansonsten ganz wichtig, Fördergelder. Da denkt nämlich auch nie jemand dran. Wir sind ja am Anfang, ich glaube, die Geschichte haben wir schon mal erzählt im Podcast, aber sie ist zu gut, um sie nicht nochmal zu erzählen. Wir sind ganz am Anfang zu einer staatlichen Fördermittelberatung hier bei uns in München gegangen, weil man uns dorthin geschickt hat, weil man gesagt hat, naja, ihr seid so innovativ, da gibt's garantiert Fördergelder. Und dann haben wir unseren Prototyp dabei gehabt, unsere Nussmaschine. Und dann guckt er uns an und schaut unsere Namen an und sagt, ob wir Geschwister sind oder verheiratet. Und dann hieß es, nee, wir sind verheiratet. Dann könnt ihr gleich wieder einpacken, weil wir fördern grundsätzlich keine Ehepartner bei der Gründung, weil die Statistik besagt, dass es garantiert schief geht. Und ich finde, wir haben ganz gut das Gegenteil bewiesen, ja, dass wir auch ohne Fördermittel in 40 Länder gekommen sind. Und da sind wir natürlich noch stolzer drauf. Und man trifft sich immer zweimal im Leben. Auch hier gab es vor kurzem noch mal eine Begegnung. Bei einem Staatsempfang musste ich sehr schmunzeln, auf jeden Fall.
Ich meine, gerade Fördergelder, es gibt auch so Themen wie zum Beispiel die Innovationsgutscheine. Was spannend ist, wenn du ein Produkt entwickelst, da geht es eigentlich darum, dass du kannst den Innovationsgutschein beantragen, bevor eigentlich Geld geflossen ist. Wenn du eine Zusage bekommst, dann erst im Prinzip eigentlich starten und sagen wir Rechnungen zahlen, weil wenn man das dann einreicht, kriegt man im Nachhinein einen Teil davon zurück. Also sprich, der Innovationsgutschein unterstützt dich, sagen wir mal, bei Kosten, bei externen Zulieferern, bei allem, was von extern kommt. Also sprich, wenn du jetzt intern was entwickelst, dann kannst du es damit eigentlich nicht fördern, aber wenn du extern eine Entwicklung reinholst oder was fertigen lässt und so weiter und so fort, kannst du zum Beispiel über Innovationsgutscheine machen. Und das ist aber nur ein Beispiel. Also sprich, haut euch da irgendwie durch die Länderportale, wo eigentlich diese ganzen Fördermittel drinstehen.
Es gibt tolle Fördermittelberatungen bei den Hausbanken. Also die ganzen Gründerzentren machen das. Jetzt ein Beispiel, unsere Banken, egal ob das die Stadtsparkasse München ist oder die Deutsche Bank oder auch unsere Allgäuer Volksbank, die beraten das super, super gut. Und man muss nicht immer bei Null auf jeden Fall anfangen. Und eine ganz schöne Sache, das ist auch bundeslandabhängig, sind die Länderbanken, die mitinvestieren, ja, und das ist entstanden auch während Corona. Da gab es auch das sogenannte Startup Shield, um einfach die Startups vor Insolvenzen zu schützen. Und das ist eine ganz, ganz, ganz coole Mechanik. Das heißt pari passu, ja, finde ich einen ganz schönen Ausdruck. Die, also wenn jemand quasi investiert in euch, sagen wir mal 1 Million Euro, dann gehen die mit genau derselben Summe einfach mit dazu und verdoppeln. Und das wissen die wenigsten Gründer, was ich überhaupt nicht verstehe, weil das ist eins der einfachsten Mittel und Wege, wie man zu einer Finanzierung kommt.
Die Frage ist, was das Ganze mit dem Kloster zu tun hat.
Das ist doch klar. Über unseren Business Angel, den Nick Leclou, lieber Nick, danke nochmal, sind wir vor vielen, vielen Jahren im Kloster gelandet. Nicht zum Schweigen, weil ich kann viel, aber schweigen kann ich nicht. Und ich glaube, zu 18 waren wir da auch zum allerersten Mal im Kloster Sion. Und zwar auf dem internationalen Markenkolloquium. Und was so unscheinbar klingt, hat Faustik hinter den Ohren, weil man geht immer, ja, da relativ neutral, ohne große Erwartungen rein und lässt sich einfach überraschen, welche tollen Unternehmer vor Ort sind. Also das richtet sich komplett an Unternehmer, auch an Startups, aber auch an Vorstände, an alteingesessene Familienunternehmen. Und da sind wirklich ganz, ganz, ganz tolle Menschen vor Ort, die einen inspirieren. Und es findet mega cooler Austausch statt auf Augenhöhe, wo man sich einfach gegenseitig auch supportet, bei aktuellen Fragestellungen zur Weltwirtschaft hilft, wo die Kleinen den Großen irgendwie Inspiration geben, aber auch die Großen den Kleinen Erfahrung geben, Lebenserfahrung mitgeben, wo man gemeinsam schaut, wie man mehr erreichen kann. Und wie das halt so ist, ja, yeah, what happens in Vegas stays in Vegas. Ungefähr so ist es auch mit dem Kloster. Deswegen kann ich gar nicht so viel Details hier ausplaudern, aber ich kann jedem ans Herz legen, der bei so einem ja Markenkolloquium mal mitmachen möchte, kann mir jederzeit gerne schreiben. Und dann stelle ich den Kontakt her und es ist wirklich eine Reise wert, 2,5 Tage im Kloster. Und was dieses Jahr aber anders war als sonst, ja, sonst sind da halt immer Vorträge und Workshops und Austausch und dann gibt es Wachstumscafé im Klostergarten. Also das ist wirklich ganz toll. Natürlich gibt es auch den Klosterkeller, wo man dann Bier trinken kann. Das ist auch natürlich ganz, ganz wichtig im Klostergemäuer. Da entstehen meistens die besten Ideen. Und ich war eigentlich dran mitbeteiligt, war letztes Jahr im Klostergarten und habe zum Veranstalter, zum Dr. Guido Quelle gesagt, Mensch Guido, das wäre doch mal cool, wenn hier mal ein bisschen Bewegung reinkommt, ja, in die ganzen Unternehmer. Und was hältst du davon, wenn man in 2024 mal hier ein bisschen Sport macht? Und dann hat er seine Uhr ausgezogen und hat mir quasi gezeigt, dass er eine Laureus ja, Uhr trägt, ja, von Laureus Sport for Good. Und diese Stiftung haben wir dieses Jahr mit reingebracht. Die haben die Pushbikers mitgebracht, die quasi mit uns allen, also die mitmachen wollten, eine Rennradtour gemacht haben zu Maloya. Ich weiß nicht, wer von euch Maloya kennt. Das ist eine affengeile Marke, also muss sich jeder mal damit beschäftigen und wer Zeit hat und in der Nähe ist, auch unbedingt mal das Headquarter besuchen hier in Buch am Chiemsee. Also es ist wirklich horizonterweiternd, auch die Unternehmensgeschichte. Und dieses Jahr war das Thema Marke in Verbindung und ich glaube, das haben wir ganz gut geschafft, auch mit der Verbindung über das Fahrrad die Köpfe frei zu machen. Da startet man ganz anders in so ein Markenkolloquium und das war dieses Jahr der Auftakt. Und man hat wirklich, also alle, die dabei waren, haben über beide Ohren gestrahlt und hat bei denen, die man abends dann gesehen hat, die dazukamen dann zum Workshop, hat man so richtig bemerkt, die hatten so FOMO, also Fear of Missing Out, die haben was verpasst. Wo kann ich mich anmelden für nächstes Jahr? Ich will das auch erleben, ich will das auch mitmachen. Und das ist, glaube ich, schön zu sehen, jetzt auch mit dem ganzen Generationswechsel, die natürlich in so einem Markenkolloquium auch immer wieder stattfindet. Also auch dieses Jahr waren irgendwie Kinder mit dabei, mit den Eltern, die Firma führen oder die Neffen oder die Nichten oder auch selbst vom Veranstalter, die, was jetzt mit der Linda Vollberg und dem Fabian Vollberg in die Next Generation irgendwo geht. Und das war richtig erfrischend dieses Jahr und ich möchte euch alle herzlich dazu einladen, euch das mal anzugucken. Googelt mal internationales Markenkolloquium, kann ich wärmstens empfehlen, weil als Unternehmer und auch als Startup kommt man nur vorwärts, wenn man im Austausch bleibt. Das ist so meine Erfahrung. Und nur dann gibt's Kohle, weil wenn man nicht in Austausch bleibt, gibt einem auch niemand Geld.
Sind wir wieder beim Networking-Thema, aber das ist eigentlich ein schöner Abschluss.
Networking, ja? Heißt ja bei uns.
Networking. Ach,
genau, sind wir wieder beim Networking-Thema. Und übrigens, wir sind ja gerade selber in der Finanzierungsrunde, bevor wir das vergessen, weil auch unser Wachstum erfordert Kapital. Und für den außergewöhnlichen Fall, dass jemand von euch zuhört und in Nüsse und Nussmaschinen investieren möchte, freuen wir uns, von euch zu hören.
Das war ein schöner Abschluss. Von dem her hören wir uns nächste Woche wieder. Macht's es gut. Bis dann. Ciao.
Servus. Ciao.